Und tatsächlich ist Jakob, ja, jetzt schnell zur Zahl 11 und 22, im Geschlechtsregister Jesu Christi von Adam der 22. Stimmt's? Passt das zu Psalm 22? Jakob habe ich geliebt. Ja. Das heißt, den Such, der Sobertheim mit Züchtigung, ja, dass sich das Geringste zu Schulden kommen lässt. Also, da die Zahl 13 nun einmal den Charakter hat, der ganzen Menschheit, darf man sagen, ich habe danach gelesen, auch in allen bekannten Ländern, nicht nur da bei uns, ist unser Gott ja immer der, der sich mit den Dingen begnügt, sich ihrer zu bedienen, die alle anderen verachten, die von allen anderen, von den Geschöpfen verachtet werden. Was hat denn unser Gott für Material gewählt, um sein Abbild schaffen zu können, den Menschen zu schaffen? Was hat er für Material genommen?
Staub
vom Erdboden. Der nützt dem Gärtner nicht viel und dem Architekten schon gar nichts. Gott begnügt sich mit Staub vom Erdboden. Und um etwas Wunderbarstes in der Herrlichkeit Gottes zu verbergen, so dass niemand dahinter kommen kann, als die ganz Dummen wie wir, die allem glauben, was geschrieben steht. Die Weisheit Gottes, Christus ist uns erstens gemacht zur Weisheit, weil wir die am nötigsten haben, was uns betrifft. Weisheit. Vor Grundlegung der Welt. Sprüche 8. War ich da. Da war ich Amen. Schon. Heißt im Hebräischen. Wo es heißt Schoßkind. Sprüche 8. Weisheit. In was hinein verbirgt denn Gott jetzt dieses Kostbarste? Seine Weisheit. Wir reden aber Weisheit Gottes, die Verborgene in einem Geheimnis, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen ist. Das ist Weisheit Gottes. In was verbirgt Gott? In was für ein Ding? Dafür, dass die Weisheit verbirgt Gott in ein Ding, das nach wissenschaftlichen Grundsätzen gar nicht existiert. Oh. Habt ihr es noch nicht? Hey, Kinder. Frau, im Schatten. Ein Schatten ist weder fest noch flüssig noch gasförmig. Nur eine dunkle, vorüberhuschende Angelegenheit. Im Schatten, Hebräisch, die Weisheit. Boom. Ja. Paulus erklärt das. Alle die Dinge im Alten Testament sind ein Schlagschatten. Der Körper, der diese Schatten wirft, ist der des Christus. Je dunkler der Schatten, umso heller das Licht, in dem der Körper, der die Schatten wirft, steht und geht. Alle dunklen Angelegenheiten, je dunkler die sind, moralisch oder ethisch oder zahlenmäßig oder weiß wie, umso herrlicher steht Christus im Lichte Gottes. Also die anstößigsten Geschichten und Erzählungen im Alten Testament sind die wunderbarsten. Schattenrisse, an denen wir die überragende Herrlichkeit der Weisheit Gottes, wir erkennen können, durch diesen Geist, der uns gegeben ist. Also, und so hat es Gott gefallen, wenn ich so sagen darf, da alle mit der Zahl 13 um Verschonung bitten, nicht damit in Berührung zu kommen, hat Gott sich wieder entschlossen, ja, dann bin ich, nehme ich die Zahl 13 auf mich. Stimmt das in Bezug auf den Herrn Jesus? Gott war in Christo. War immer der 13. Und schlecht ging es ihm auch. Maximal. Jetzt darf ich nur ablesen. Der große Name des Gottes Israels heißt Jehova oder Jahwe. Zahlenwert, wenn wir die Buchstaben als Zahlen lesen, 26, also 2 mal 13, 2 mal. Wie 22, was Leiden betrifft, 2 mal 11 ist. Adonai, ein anderer Gottesname, 5 mal 13. Elohim mit dem Artikel Ha-Elohim, der Gott, 7 mal 13. Josef, der wunderbare Christusdarsteller, 12 mal 13. Jakob, 14 mal 13. Und dabei ist dann noch der 22. von Adam. Ne? Israel, 14 mal 13 mal 3. Also, aus Jakob ist zahlenmäßig einfach verdreifacht worden. Dann ist Israel aus Jakob geworden. Isaac, 16 mal 13. Ephraim, 27 mal 13. Manasse, 55 mal 13. Sind dann die beiden Söhne Josefs. Also Josef und seine Söhne, nicht? Nichts zu machen. Mose, 27 mal 13. Phinehas, der Kämpfer unter den Leviten für Gott, 16 mal 13. Die Tora, das Gesetz vom Sinai, 47 mal 13. Und was ist da? Ah, das Ephod vom Hohen Priester, 7 mal 13. Was habe ich hier? Aha. Sonne und Mond zusammen, Sonne 640, Mond 218, 858, 66 mal 13. Sonne und Mond, ja. Das ist da die große Gegnerschaft, alles in Zahlen vorhanden. Das wunderbare Wort, der Tempel Gottes, der Tempel 5 mal 13. Und ausgerechnet das Allerheiligste, 66 mal 13. Die Stiftshütte 12 mal 13. Der Sühnedeckel 60 mal 13. Die Orakeltasche 64 mal 13. Das Recht Gottes 33 mal 13. Das Land Kanaan 37 mal 13. Der Sinai 10 mal 13. Midian 8 mal 13. So. Da sollen wir jetzt damit schließen. Ja, ich meine mit der Zahl 13. Nein. Warum nicht? Wer von uns kennt oder kannte die Tochter namens Inge Scharf, als Bruder Arthur Muhl sich in einem Seebad in Holland als Perlenfischer betätigt hat? Kennt sie niemand? Ja, du kennst sie. Und meine liebe Hilda natürlich. Du, oh, gut. Also das Rumänchen, das muss mal gelegentlich wieder erzählt werden, in 5 Minuten. Da kann nämlich jemand sagen, wisst ihr auch, dass Bruder Muhl in Holland, in einem Badeort, es mit der Polizei zu tun gehabt hat, wegen einer 18-jährigen Tochter? Wisst ihr das schon? Nicht? Ja. Kann einer sagen, ohne das Geringste falsch gesagt zu haben. Und dabei war es etwas vom Wunderbarsten, was wir erleben konnten, zusammen mit dem Adolf Heller und noch dem Gerhard Günzel, der ja Koch war in Langensteinbach. Ne? Ja. Ganz, ja, nein, schade. Ja, also diese, ja doch, ganz schnell, wenn schon. Kurz, damit ich ja nicht vergesse, die hat Dann in Langenscheibach, das war kaufmännische Angestellte, wurde von uns rausgefischt im Meer dort. Und ich habe dann das übernommen und arrangiert, dass sie dann in unsere Konferenz gekommen ist. So. Und dann begab es sich, ihr Weg war dann so, sie kam wunderbar zum Glauben und wurde dann die Empfangsdame, die erste Empfangsdame auf der Langensteinbacher Höhe, Inge Scharf. Und wurde dann Schwiegertochter von Robert Schad. Und das ging so zu. Konferenz in Holland, Bibelkonferenz mit Adolf Heller und Arthur Mohl. Ausflug ans Meer, Badeort so und so. Gut. Wir kommen an mit Bus, Hilda und ich und noch die Holländerfreundin und noch jemand und eine Zürcher Diakoniste noch, Schwester Martha, wie heißt sie noch? Nufer. Nufer, gut. Im Privatwagen. Fuhren ans Meer. Der Bus war schon da und die Jungen haben sich gleich zum Baden, zum Schwimmen bereit gemacht. Und ich dann auch. Hat etwas Wellen gehabt, haben die Geschwister sich so die Hand gegeben und die ganze Reihe und gingen wir da langsam hinaus weiter. Ist der Gerhard Günzel, der erschrickt auf einmal und merkt, die Tochter oder das Mädchen, das er an der Hand hat da, nicht, und auf der anderen Seite in der Reihe drin, die gehört gar nicht zu uns. Die gehört gar nicht zu uns. Besinnt sich einen Augenblick und zum Glück vernünftig. Er wollte zuerst loslassen, nicht, und sagen. Und dann kam er ins Gespräch mit ihr, so und so. Ja. Sie sei allein hier in die Ferien gekommen und habe den lieben Gott gebeten, er möge sie mit Menschen zusammenführen, sie brauche es mit lieben Menschen. So. Jetzt ist die hängen geblieben in unserer Kette, kannte niemand von uns. Ne? Die hat einfach gesehen, wie wir, und hat offenbar gedacht, ja, das könnten es. Ne? So. Jetzt hat den Vorgang, hat ein Bruder, der erkältet war, am Ufer beobachtet. Ne? So. Wir gehen zurück ans Ufer. Jetzt nimmt sich der Bruder an dieser Tochter und wie der merkt, die sucht Gott, die sucht Frieden mit Gott. Da sagt er, ja, sehen Sie, der und der dort, das ist der Leiter da von uns, also der kann Ihnen das besser sagen. Und richtig kommt sie, zittert im Bademantel auf mich zu. Und dann sage ich, ja, sie hat dann gefragt, ja, sind Sie ganz sicher, dass es Gott und Christus gibt und dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist? Dann sage ich, ja, ich bin nicht nur sicher, sondern vollständig überwunden und überzeugt. Und dann sagte ich, hören Sie, ziehen Sie sich an, wir gehen jetzt, haben abgemacht, wir gehen ins Café, um Kaffee oder Tee zu trinken, und dann kommen Sie auch. Da können wir noch etwas sprechen miteinander. Gut, jetzt was passiert? Wir sind im Café und niemand kommt. Dann bin ich wieder raus und gucke und sehe, jetzt redet die mit der Holländerin, die die Konferenz in Holland für uns arrangiert hat. Mit uns eine Familienfreundin mit ihrem Mann. Spricht die mit der? Da gehe ich auf die zwei zu und dann sagt die Holländerin, ah ja, jetzt kommt der, mit der kann Ihnen alles sagen. So. Und dann sage ich aber, ja, jetzt kommen Sie doch mit uns ins Café. Gut, kam sie mit und da begann sie gerade Fragen zu stellen. Und dann sagte ich auf einmal, ja, das, was wir diese Tage tun hier in Holland, in Oosterbeek, nichts anderes als uns mit biblischen, mit Fragen beschäftigen, die Sie jetzt interessieren. Wollen Sie nicht zu uns kommen auf diese Freizeit? Dann hat sie sich im Moment besonnen. Dann sagte sie ja. hat aber erzählt, sie sei erst gestern angekommen eben und habe in ihrem Einzelzimmer den lieben Gott gebeten, er möge sie mit lieben Menschen zusammenführen. So. Und dann hat es bei mir gezündet. Jetzt geht sie ins Hotel, nicht? Und dann wird sie vernünftig, nicht? In Anführungszeichen, habe ich gedacht, und kommt nicht. Denkt, ja, also so ganz da unbekannten Menschen da einfach. Gestern bin ich im Hotel angekommen, da kann ich doch heute nicht wieder abreisen mit Menschen, die ich gar nicht kenne. Nicht? So. Und hat das dann, da war die Hotelinhaberin, war eine Dame, die Hoteldirektorin, ihr das gesagt? Und was macht die Hoteldame natürlich? Hat sofort die Polizei alarmiert, nicht? Und die Sache muss da klar untersucht werden. Und dann habe ich ihr gesagt, gut, Sie gehen jetzt in Ihr Hotel und die Diakonisse, die kommt mit Ihnen ins Hotel. Ne? Ja, damit so. Und wir fahren dann nach, sie hat es genau beschrieben, gar nicht weit, da vom Kaffee am Strand. Wir kommen dann nach und dann können wir sehen, wie wir das arrangieren. Jetzt fahren wir, Hilda und ich, mit dem Wagen vor das Hotel hin und der Holländerin zu dritt, kommt die Diakonisse auf uns zu, gesprungen und sagt, Bruder Muhl, das Hotel hat die Polizei alarmiert. Da sage ich, oh, jetzt wird es interessant. Gut, dann gehe ich rein und schon steht ein Geheimpolizist mit der Hoteldame da und die Hoteldame, die Hotelmutter hat schon Tränen in den Augen gehabt. Tränen in den Augen, ja, so etwas. Und jetzt sagte ich, ja, wer sind Sie? Dann sage ich, ja bitte, hier die Dame, Holländerin, die kann Ihnen genau Auskunft geben, dem Polizisten. Gut, dann geht er mit der Dame, der Holländerin, auf die Seite, bespricht sich keine 5 Minuten mit ihr und kommt zurück und sagt der Hoteldame, ja, also alles in Ordnung, die Tochter kann mit den Leuten reisen. Und hat sie gepackt und richtig ist sie gerade mit uns im Privatwagen dann, also 5 Plätze, sind wir dann zurück an unsere schöne Stätte gefahren. Ja. Und dann habe ich der Hoteldame gesagt, die Tochter kann zu jeder Stunde sagen, ich möchte wieder ins Hotel zurück. Und dann bringen wir sie zu viert, also zu fünft, wieder zurück ins Hotel, wie wir sie jetzt entführen. So bringen wir, sobald sie will. So. Nun kam sie, jetzt was passiert. Wir kommen eben wieder an dem Konferenzorthaus an und der Bus war schon wieder vor uns da und die Geschwister steigen aus. Steigt gerade der Bruder Günzel aus dem Bus und aus meinem Wagen steigt da die Inge Scharf aus. Nicht? Jetzt, wie der sieht, dass die ja da fälschlicherweise nicht, als Ungläubige da an seiner Hand gehabt hatte im Meer, steigt die aus meinem Wagen aus. So. Und natürlich, der Adolf Heller, der war nicht dabei bei dem Ausflug. Nicht? Sofort wurde dem Adolf Heller die vorgestellt, kurz erzählt, wie das, was da passiert ist. Nicht? Ha! Und dann tritt er vor die Versammlung, nein, beim Abendessen sagt er, liebe Geschwister, wunderbar, Bruder Muhl hat sich heute als Perlenfischer betätigt. Hat tatsächlich eine wunderbare Perle aus dem Meer gefischt. Und hier stehen Sie mal auf, Fräulein. So, dann habe ich dem Adolf ins Ohr geflüstert. Sie wollte sich dann aussprechen am gleichen Abend. Ich sagte, also mein Freund Adolf Heller, der kann das noch viel besser als ich. Und dem Adolf Heller habe ich gesagt, du Adolf, brauchst dir gar keine Mühe mehr zu geben, kannst nur noch Ja, Amen, Halleluja sagen. Der Herr hat schon alles fertig gemacht bei der. So, und so kam es dann. Also, Bruder Muhl mit einer 18-jährigen Tochter in Holland am Meer hat mit der Polizei zu tun gehabt. Stimmt's? Ja. Also, dann seid ihr ja gerade zum Voraus orientiert, sollte mal so ein Gerücht an euer Ohr kommen. Und jetzt hat die als Empfangsdame Langensteinbach natürlich auch Autofahrbewilligung bekommen, kauft einen Wagen und kommt zu mir, Bruder Muhl, die haben mir eine Nummer an den Wagen gegeben, genau Nummer 13. Jetzt haben wir es nicht. Genau Nummer 13. Was sagst du, Onkel Otto, dazu? Ja, großartig. Ne? Stimmt, ausgezeichnet, und habe ihr dann einiges gesagt. So. Und jetzt abschließend mit der Zahl 13. Nicht wenige von uns kennen ja die Gebrüder Vosseler, sei es von Arosa oder von Langensteinbach. Und in der Familie Vosseler, als ich Student war in München, war ich sozusagen der dritte Sohn in der Familie. Und eines Abends, wo ich wieder da bin, und die Mutter Vosseler, und ich war gerade allein im Zimmer, kommt die Mutter Vosseler auf mich zu und sagt: Herr Muhl, was sagen Sie da? Ich bin so unglücklich. Was ist los? Mein lieber Otto, ist am 13. geboren. Der arme Bub, 13. geboren. Ich habe noch nie da Ruhe gefunden. Plagt mich, seit er da ist. Dann habe ich ihr gesagt: Liebe Mutter Vosseler, machen wir gar nicht lang. Wir schlagen auf 1. Korinther 13, Vers 13. Ja, was steht denn da? So bleiben nun diese drei, der Glaube, die Hoffnung und die Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen, denn sie glaubt alles und hofft alles. So, Mutter, zufrieden? Ja. Wir brauchen zwei Zeugen, dann bitte 2. Korinther 13, Vers 13. Ja, was steht denn da? Aufschlagen? 2. Korinther 13, Vers 13. Da weiß das niemand. Daniel, lese, laut.
Es grüßen euch alle Heiligen.
Ja, halt. 2. Korinther 13, 13.
Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Die Gnade Gottes, die Liebe Gottes und die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Die Mutter war zufrieden. Sag, ja, also, jetzt bin ich tröstet. Ja, gut. Also, gut, wenn wir hier eine Orientierung haben. Dann das Wunderbare des Namens Jesus Christus. Jesus Christus und Jesus Christus. Dass der Name Jesus den Zahlenwert 888 hat, ist uns bekannt. Der Name Christus, griechisch, hat den Zahlenwert 1480. Jesus Christus zusammen gibt die Zahl 2368. Sowohl bei 1480 denken wir ja nur, was ist das schon? Bei 2368 noch mehr, was ist das schon? Und siehe da, 888 ist 24 mal 37. 1480, also der Name Christus, ist 40 mal 37. Also ist der Name Jesus Christus 64 mal 37. Und 64 ist die Zahl der Wahrheit. Wahrheit, den Zahlenwert 64. Und 37 ist die Grundzahl all der gewaltigen Zahlen Jesu Christi. Das merken wir, 24, 2 mal 12, 40 mal 37, Quarantäne, 64, 8 mal 8, vollkommener Neuanfang, Jesus Christus. Wir haben Beispiele allein schon im Namen Jesus Christus. Dafür, dass unsere Bibel Nicht nur, dass man sagt, ja, jeder Buchstabe ist nun auch eine Zahl, sondern der Heilige Geist hat die Buchstaben und die Zahlenbedeutung der Buchstaben genau so gewählt, dass die Bibel als Rechnung Gottes gelesen, jetzt lesen wir den Namen Jesus Christus nur als Rechnung Gottes. Die mathematischen, die rechnerischen Beweise dafür sind, dass unsere Bibel in den Grundtexten Hebräisch und Griechisch vom Heiligen Geist bis auf den Buchstaben, das Pünktchen daneben, präzis geschaffen worden ist. Das nun die größte Zahl, die diesen Namen Jesus und Christus und zusammen Jesus Christus wieder darstellt, ist die Zahl 296. 296 oder 888, der Name Jesus 888, ist dreimal 296. Und die Zahl des Namens Christus ist 5 mal 296. Jesus Christus zusammen gibt also wie viel mal 296? 3 und 5 gibt 8. Hier ist wieder Jesus Christus der Neuanfang überhaupt. 296 aber ist die Zahl für das wie soll ich sagen, mit Schmerzen und Finsternis befrachteten Begriffes Hebräisch Eretz, die Erde. Das hebräische Wort Eretz, die Erde, 296. Hat also Jesus Christus mit unserer Erde etwas zu tun? Ist er das Weizenkorn, das nur dann Frucht bringen kann, wenn es in die Erde fällt? Dreimal 296 Jesus, fünfmal 296 Christus, Jesus Christus achtmal 296. Wenn Gott einen Anfang machen will für eine verlorene ganze Schöpfung, treten, erscheinen und sich hier als Weizenkorn in die Erde versenken lassen. So. Und sterben. Und dann ist ein Neuanfang für die ganze Schöpfung möglich. Können Zahlen sprechen? Aha. 888, dann haben wir verglichen 666. Das ist die Zahl des Anstattchristen, der sich anstelle des Christus stellt. Das ist dann die unheimliche Zahl. 666. Habe ich da gehabt? Ah ja, das ist natürlich auch so und so viel mal 37. Was ist das? Genau. Also, wichtig ist, rein rechnerisch besteht der Unterschied, die Differenz zwischen 888 und 666. Zahlenmäßig, die Differenz ist 222. 222 ist einfach nur einmal mathematisch die Differenz zwischen 888 und 666. Nichts zu machen. Das heißt, die Zahl 222 bedeutet die Zahl der Hochspannung zwischen Christus und dem Antichristen. Die große Differenz zwischen diesen beiden gewaltigen Wesen. Also 222. So, jetzt wissen wir von Weitem, was 22 ist und was 222 ist.
Bitte Kassette wenden.
Und dürfen nun vorerst einmal uns umschauen in unserem teuren Gotteswort, was sie über die Zahl 11 und 22 zu sagen hat. als ich, erstens, 11. Grundzahl der Leiden, Tränen, Weinen. 2 × 11, 22. Das griechische Wort für unsere Erde, 2 Buchstaben, G-E, G. Deshalb Geographie, Geometrie, Geometrie. Geologie. Also G heißt Erde, zählt mal zusammen, 2 Buchstaben, 11. Im Griechischen, im Hebräischen 296. Der Name Jesus, 8-mal. Und im Griechischen 11. Unsere Erde. Stimmt das überein mit dem negativen Pol in der Schöpfung Gottes? 11. No. Dass die Sonnenfleckenperioden, Maximen der Sonnenflecken, alle 11 Jahre und 22 Jahre erscheinen, wäre ein Thema für sich. Wie viele Kelche sind denn am goldenen Leuchter? Na ja, wenn wir bei der Zahl 22 sind, dann ist nicht schwer zu erraten, nicht wahr? 2 × 11. 22, was bedeuten denn Kelche in der Bibel? Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? 22 Kelche. Aber aus den Kelchen kommen aufbrechende Blumen. Das heißt, in den Leidenskelchen, die Gott darreicht, seinem Sohn sowohl als allen, ist die jeweilige persönliche Herrlichkeit schon drin, im Leidenskelch. Aus den Leiden entfaltet sich die Blume der Herrlichkeit. Am sogenannten siebenarmigen Leuchter, ihr wisst, warum ich es so genannt sage, ist ein Schaft in der Mitte und dann, das sind nicht Arme, sondern Röhren. Ja, natürlich können wir sagen, Tragarme. Wie viele Buchstaben hat das hebräische Alphabet? So. Sagt uns das auch etwas? Der Heilige Geist musste sich ständig mit 22 Zeichen abgeben, um was fertig zu bringen? War erstmal das Alte Testament. In göttlicher, geistlichster Vollkommenheit. Jeder Buchstabe sitzt am rechten Ort und jedes Titelchen dabei. Also ständig hat der Heilige Geist es mit der Zahl 22 zu tun gehabt, als er die Heilige Schrift des Alten Testamentes inspirierte, bestimmte. Klagelieder. Wer hat da die Zahl 22 angebracht? Wie viele Kapitel haben die Klagelieder? 5. Von 5 ist immer der dritte die Mitte. Mittelfinger. Das erste Kapitel dieser 5 hat 22 Verse. In dem der erste Vers beginnt mit dem ersten Buchstaben, der zweite Vers mit dem zweiten Buchstaben. Und wenn der 22. Buchstaben erreicht ist, dann ist das erste Kapitel fertig. Dann kommt das 22. Kapitel, hat wieder 22 Verse, 22 Buchstaben. Und jetzt kommt das mittlere Kapitel, das ist immer die Mittelachse, dem goldenen Leuchter der Schaft und das Mittellicht. 3 × 22 Verse, also 66 Verse. Und zwar so, der erste Vers beginnt mit Aleph und der zweite mit Aleph und der dritte mit Aleph. Vers. Und der vierte und der fünfte und der sechste beginnen je mit Bet, mit dem zweiten Buchstaben. Das mittlere Kapitel hat 3 × 22 Buchstaben. Das vierte Kapitel hat wieder nur 1 × 22 und das fünfte auch nur 1 × 22. Also, 22 plus 22 plus 22 plus 22, 4 × 22, 88 und in der Mitte 3 × 22, 66, gibt 154. Im Klagelied sind 154 Verse vorhanden. 154. Also 7 mal 22 gibt 154. Ja, was ist jetzt 7? Geistliche Vollkommenheit. Und 22? Die Leiden. Wenn die Zahl 7 mal 22, 154 erreicht ist, bedeutet das Ende der Leiden, Abschluss des Leidenweges, Anbruch der Herrlichkeit. Wo haben wir das dargestellt? Offenbarung 1, erscheint Jesus in seiner Herrlichkeit. Wie viele goldene Leuchter sind um ihn herum? Wie viele goldene Leuchter?
Sieben.
Sieben. Also wie viele Kelche sind um ihn herum? 7 mal 22, jetzt haben wir sie schon 154. Ne? Ist die Leidenszeit bei ihm vorbei? Anbruch von Herrlichkeit, Offenbarung 1, für Christus. So. Aber, jetzt frage ich noch schnell, wie viele Lichter sind um ihn herum da? Schwere Rechnung. 7 mal 7? 49. Begreift ihr, dass ich gefunden habe, wie schade, dass nicht 50 sind? Jetzt lacht mal den da vorne tüchtig aus. Ne? Ah ja, in der Mitte ist in der Mitte auch ein Licht. Ne? In der Mitte ist das Licht der Welt. Also sind es 50. Ja, jetzt müsste ich noch fragen, ja, wie viele goldene Leuchter waren denn im Tempel von Salomo? 5 auf dieser Seite im Heiligtum und 5 auf dieser Seite. 10 goldene Leuchter. Und 10 mal 154. Und wie viele Lichter? Ja, jetzt an den 10 goldenen Leuchtern. 70. Also, wir kennen ja schon gewisse Akkorde in unserer Bibel und merken jetzt, wie alles genau, wunderbar am rechten Ort sitzt und fahren weiter mit der Zahl 22. Wie steht es mit dem Psalm 119? Haben wir das auch schon beachtet? Da sind immer Abschnitte in der Elberfelder sichtbar markiert von 8 Versen. Da beginnen immer 8 Verse mit dem gleichen hebräischen Buchstaben. Also die ersten 8 Verse beginnen mit Aleph. Und die zweiten 8 Verse alle beginnen mit dem zweiten hebräischen Buchstaben. Und wie viel Mal? Das ist ja klar. 22 mal 8. Das ist jetzt schon die Herrlichkeit, wie Paulus schreibt, die Leiden dieser Zeit sind nicht wert verglichen werden mit dem Gewicht von Herrlichkeit. Da läuft die Herrlichkeit dann schon. Denn für was gibt denn Psalm 119 Zeugnis? Eben gerade für das Wort Gottes. In jeder Hinsicht, deine Zeugnisse, deine Vorschriften, dein Gesetz und deine Anweisungen, Anleitungen, deine Lehre und so weiter. 8 mal 22? Ja, Psalm 22 brauchen wir gar nicht lang zu studieren. Ne? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja. Und Erich, da darfst du gerade noch etwas sagen. Dass in einer großen Versammlung im Hot Grand Hotel Dolder Persönlichkeiten.
Freitag, da war ich eingeladen. Ich fasse ein Versehen. Ja, ist doch gut. Dass ich eingeladen wurde, war auch Bankdirektoren vom höchsten Rang, also nur Generaldirektion, der Chef der Volksbank, der Chef der Schweizer Bankgesellschaft, der Kreditanstalt, der Kantonalbank, Stadtpräsident Wagner und alles, was so Rang und Namen.
An oberster Stelle, ja. An oberster Stelle.
Natürlich war er eingeladen in Frankfurt. Und ich bin ein persönlicher Freund von dem Einladenden. Und deshalb war ich auch dort. Stadtpräsident Wagner aufgestanden.
Ah, Stadtpräsident von Zürich.
Thomas Wagner,
ja.
Zürich.
Und?
Und hat die Stadt 25 Vers 25 und 26 angesandt. Seine Rede aufgebaut auf Psalm 22 vor dieser Gemeinde. Und das hat mich natürlich besonders gefreut.
Ja.
Er hat begonnen und hat gesagt, vorlesen.
Ja. Da steht Psalm 22, 25 und 26. Von dir kommt mein Lobgesang in der großen Versammlung. Er hat nach der Luther-Übersetzung gelesen. Das heißt, ich will dich preisen vor der großen Versammlung. Er hat ein Zeugnis gegeben für seinen Gottesglauben. Ich will dich preisen vor der großen Versammlung. Will bezahlen meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten. Die Sanftmütigen werden essen und satt werden. Nicht? Also da wurde auch gegessen und wurde man satt. Nicht? Satt werden, es werden dem Herrn, den Herrn loben, die ihn suchen. Euer Herz lebe immer da. Ja, das war ein Gruß, Zürcher Stadtpräsident. Ja. Da waren also noch von Bern Leute da, nicht? Vom Bundesrat und von
einer der Redner, der hat gesagt, so viele Rektoren, so viele Politiker, Kantonsräte, Regierungsräte, Gemeinderäte, pro Kubikmeter und tausend Raum habe ich noch nicht gesehen.
Was so viel?
Hohe Häupter.
Ja, ja, ja.
Pro Kubikmeter.
Also als Architekt, ja. Sehr schön. Ja. Können wir uns freuen. Jetzt geht's rasch. Wo an? Dass Jakob der 22. von Adam ist, nicht von ungefähr, denn die Bibel erklärt, Henoch war der 7. von Adam, also kommt es nicht von. Der 20. war Abraham. Also, ganz gewaltige Bedeutungen sind da wieder vor. Mit wie vielen Seelen zog Jakob hinab in den Schmelztiegel Ägyptens? Mit 66 Seelen. Also wie viel? 3 mal 22 Seelen. Mit 66 Seelen zog Jakob hinab in den Schmelztiegel Ägyptens. Ja, jetzt aber, hat jemand da Protest anzumelden? Aller Seelen, die in Ägypten waren, vom Hause Israel waren, wie viel? 70? 70, ja, steht. Ja, und jetzt sind aber nur 66 mit ihm gezogen. Was ist da los? Stimmt schon wieder nicht. Aha. Josef war schon da. Und wer auch? Ephraim und Manasse. Aha. Ja, das sind jetzt also 3, 66 und 3 gibt 69. Ja, wo ist der 70? Wie? Die zählt da nicht. Bitte?
Jakob selbst?
Ja, der Jakob selber. Ne? 66 Seelen zogen mit ihm. Ne? Das waren alle seine Leute. Ne? Also die 3x22 Verse im mittleren Kapitel Klagelied haben wir schon gesehen. 3x22 Einheiten, 66 am goldenen Leuchtturm. Es sind ja 22 Knäufe, 22 Kelche, 22 aufbrechende Blumen. Wie viele Bücher hat denn unsere Bibel? 3x22. Ist auch in Ordnung. Mit den 22 hebräischen Buchstaben. Und der Zahl 22. In der Darstellung von Zacharja 4 finden wir 66 Kelche vor an den Leuchtern dort. Dann in Jesaja 25, ja, da sind alle Gerichte, die Gott durchführt, bis zum letzten Endgericht, aufgezählt, genau nach dem Wort, das Gericht beginnt am Hause Gottes. Ja, wer kommt dann zuletzt ins Gericht? Genau der, für den die Rute aufgespart ist. Ne? Satan. Da ist der König von Sheshak. Geheimnisvoll. Sheshak ist das hebräische literarische Spiegelbild für Babel. Der König von Babel. Und der König von Babel stellt wen dar? Wir werden es gerade noch sehen. Ja, Satan. Die 154 haben wir schon gesehen. Ich darf noch schnell daran erinnern, wie viele große Fische haben denn die Jünger gefangen, nachdem sie die ganze Nacht vergeblich gefischt haben?
153.
Glaubt ihr mir, dass ich bedauerte, dass die nicht noch einen mehr gefangen haben? Aha. Die kommen ans Ufer, da steht ein Mann da am Kohlenfeuer und auf dem Kohlenfeuer brät Fisch, Einzahl. Sind es jetzt 154? Ja, was heißt das jetzt erbaulich für uns? Nicht? Diesen 154. habe ich vermisst. Ne? Zuerst. Und wo war der? Den hat der Herr schon fertig bereitet, schmackhaft gemacht. Ne? Also wenn wir einmal beim Herrn zählen werden, wer ist jetzt alles da? Aber gerade den, was der ist nicht da, vermissen wir einen. Was haben wir dann zu machen? Beim Herrn selbst nochmal nachzusehen. Genauso wird es ganz Israel als Nation gehen und alle Nationen gehen. Wenn sie einmal wen vermissen. Wie Josef den Benjamin vermisst hat. Die Gemeinde des Leibes. Die ist ja ein Geheimnis. Bereit sind wir die Erstlinge, die der Herr vollendet. Bitte schön. Ja. Schmackhaft macht, geistlicherweise, für alle anderen. Und jetzt, das waren jetzt die biblischen durchgehenden Beweise. Ja, jetzt kommt das Weitere. Wo habe ich meine... Das letzte Mal durfte ich schon darauf hinweisen. Ja gut, also in unserer Bibel und im Zusammenhang in Israel und so weiter, da stimmt alles nicht. Ja. Aber ist nicht, hat nicht der Gott, der alles geschaffen hat und Israel erwählt hat und das Wort Gottes inspiriert und geschaffen hat, ist das nicht der gleiche Gott, der die ganze Schöpfung geschaffen hat und den ganzen Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte geordnet hat, selbstverständlich. Aha, ja, was hat das für eine Konsequenz? Dann haben diese biblischen, geistlichen Zahlenwerte oder Bedeutungen im ganzen Ablauf des praktischen Lebens sitzen die. So, können wir jetzt abergläubisch werden? Nein, es ist gut, wenn wir das wissen. Und dann sind wir vor jedem Aberglauben gefeit, weil es Gottes Ordnung ist. Haben wir gesehen, Hochspannung zwischen Christus und Satan. Ich beginne ganz einfach. Wir kannten in der Klinik Glavadel bei Davos eine prächtige Diakonisse, die selber schwer krank war. Die war also schlimmer Fall. Tragischer Fall. Nun einfach Zimmer 222. Gut. 222. Sie wird nach Zürich verfrachtet, ins Krankenhaus auf der Weid, Spital Weid. Zimmer 222. Wenige von uns wissen, wie meine liebe Hilda dem Adolf Heller gemeldet hat, als er fragte, kommt zur Wohnungstür herein, Hilda macht auf, na Hilda, wie geht's? Sie prompt schlecht. Und Adolf Heller noch prompter, richtig, liebe Hilda, wie geschrieben steht, er führet uns auf schlechter Straße. Adolf Heller, da waren wir alle geheilt. Nicht? Da waren wir alle geheilt. Warum? Da ging's uns finanziell nicht nur schlecht, sondern sehr schlecht. Hilda hätte also sagen können, Mensch, das ist sehr schlecht. Ja, da habe ich mich leider nicht an die Regel gehalten, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Da wurde ich noch als Verwaltungsratpräsident gewählt, dafür eine neue, an und für sich großartige Neuerfindung für Aluminiummasten, die stückweise ineinander geschoben werden konnten zum Transport, und ganze Riesenmasten auf dem Eselrücken zusammengeschachtelt, im Gebirge weiß wohin, getragen werden konnten, leicht aufgerichtet werden, also große Sache, die dann auch zustande kam. Bruder Sen und ich haben da den Bruder oder die Familie, die das arrangierte oder durchführte und verantwortlich war, finanziert. Wir wollten ihnen helfen. Und dann kam ein Schreck etwas zustande, da hat der Erfinder und die über 20 Ingenieure haben die Sache geprüft. Sonst wäre ich gar nicht da, wie man sagt, eingestiegen. Baumann Kölker waren dann die ausführende Firma. Item, alles, Bruder Sen hat alles verloren und Geschwister wollten uns noch helfen, sind noch Schuldner von Geschwistern geworden. So. Und da war gerade die Zeit, erste Arosa-Konferenz. Ja, und da sollte ich dann hinauf, da zu den obersten 10.000, ne, vor mir Bibelstunde zu halten. So. Ja, ist was passiert. Also Stichwort Panzermasten hieß die Sache. Vom Elektrizitätswerk wurde ich eingeladen. Sie hatten Interesse an diesen Masten. Sie möchten möchte mir ein Vertreter einen Mustermasten, wie sie ihn haben, zeigen. Er führt mich da in die Zürich-Enge hinaus, bleibt vor einem bestehenden Masten stehen, Mast Nummer 222. Panzermasten. Ja. Die Sache ging dann Konkurs. Ich kam nach Hause. Hilda, die Sache ist aus. So. Hat der Herr mich so innerlich getröstet, die Schmach und Schande strahlend auf mich genommen. Musste. Die Demütigung hatte ich offenbar gerade nötig. Nicht? Also, und 222, sogar der Mustermast für Panzermasten. Bleistifte made in Israel, 222. Bleistifte made in Russland 666. Bezirksgericht Zürich, Verhörsaal 222. Fremde Polizei während dem Krieg, was da alles ging, 222, wo man sich melden musste. Jetzt kommt etwas ganz Schönes. Aha. Postcheckkonto pro Infirmis 222.22. So, jetzt kommt etwas Schönes. Dann war es noch, was ich dann Wunderbares erleben durfte, bei der ersten Arosa-Konferenz wissen ja die meisten schon, wie Gott da dann auch rechnen konnte, überbieten und verstehen. Und von da ab dann alles wunderbar hat aufsteigen lassen. Und das Werk auf der Langensteinbacher Höhe kam zustande, ja, bei der ersten Arosa-Konferenz. Dort wurde es gezeugt und in Langensteinbach geboren. Jetzt das Schöne, ja, halt nicht vergessen, die UNO-Verfügung 242, die nach dem Sechstagekrieg verfügte, Israel sofort zurück auf die alten Grenzen, nicht? Die unmöglichen. 222 ist 11 mal 22, 242, UNO-Verfügung. Und dann die Zahl des Namens Sacharja ist 242. Das heißt, dieser UNO-Verfügung 242 hat Gott mit dem Propheten Sacharja schon die Antwort gegeben. Nämlich, dass genau das Gegenteil zustande kommt, als was die UNO Verfügung Nummer 242 beschlossen hat. Und diese Verfügung kam heraus am 22.11. 1900, wann war es? 67. Ja. Am 22.11. Und jetzt das Schöne. 1954, da mussten wir für die AHV, Alters- und Hinterbliebenenversicherung, Formulare ausfüllen. Und dann bekam man einen Verfügungszettel, eine Bewertung. Bestimmung, wie viel man jetzt jedes Vierteljahr einzahlen muss, dass man dann, wenn man das Alter hat, berechtigt ist. Ich bekomme die Verfügung zurück. Arthur Muhl hat vierteljährlich 222 Franken zu zahlen. Gibt pro Jahr wie viel? 888. Dann habe ich gesagt, lieber himmlischer Vater, wenn Jesus meine AHV ist, genügt mir vollständig. Also, Halleluja, Amen.
Weiteres Band leer.